Ja, wie der Evangelist Lukas von dieser Geschichte gehört hat, wissen wir nicht. Per WhatsApp höchstwahrscheinlich nicht. Aber er hat sie sich erzählen lassen und er hat sie aufgeschrieben. Und wir können sie nachlesen und ich lese sie nach der Basisbibelübersetzung vor. Und Sie und ihr könnt sie hier an der Leinwand auch gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Am selben Tage waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Na, das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er uns durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen es gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Zwei Jünger, die auf dem Weg sind von Jerusalem in den etwas mehr als 10 Kilometer entfernten Ort Emmaus. Über die beiden wissen wir nicht viel, nur dass der eine Kleopas heißt. Und möglicherweise ist das der Kleopas oder Klopas, dessen Frau Maria beim Tod Jesu an seinem Kreuz stand. Deshalb vermuten manche auch, dass es hier Kleopas und Maria waren, die unterwegs sind. Aber genaues wissen wir nicht über die beiden, müssen wir auch nicht wissen. Es ist unerheblich. Außer, dass sie Nachfolger von Jesus waren. Sie zählten wohl nicht zum engen Kreis der 12 Jünger, aber auch sie waren Jesus nachgefolgt und hatten viel mit ihm erlebt und große Hoffnungen in ihn gesetzt. Ihr Glaube hatte einen tiefen Einschnitt erlitten, als Jesus gekreuzigt worden war. Vielleicht hatten sie anfangs noch die Hoffnung, dass Jesus im letzten Moment das Ruder herumreißen würde, vom Kreuz springen oder kurz bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, mit Superhero-Kräften die Gewalt an sich reißen. Aber nichts in dieser Art war passiert. Jesus war qualvoll gestorben, umgebracht. Und nun war er schon seit 3 Tagen tot. Und jetzt war auch noch der Leichnam weg. Nicht einmal die letzte Ruhe wurde ihm gegönnt. Die Frauen, die morgens am Grab waren, behaupteten, er sei von den Toten auferstanden. Aber so ein Quatsch, wie soll denn das gehen? Wer weiß, wie die auf diese Schnapsidee gekommen waren. Angeregt unterhielten sich die beiden über das, was passiert war. Sie teilten ihre Trauer, ihre Fragen, ihre Verzweiflung. Den Mann, der da neben ihnen aufgetaucht war, den nahmen sie wohl wahr, aber sie beachteten ihn nicht weiter. Vielleicht hatten sie ihm zur Begrüßung zugenickt oder mit einem herzlichen und ausführlichen norddeutschen Moin herzlich willkommen geheißen. Aber sie schenkten ihm erst dann mehr Aufmerksamkeit, als er sich in ihr Gespräch eingeschaltet hatte und als er nachfragte: Sag mal, wovon redet ihr da eigentlich? Sie erkennen nicht, dass er Jesus ist. Der, über den sie die ganze Zeit geredet haben. Der, über den sie trauern. Warum sie ihn nicht erkennen, auch das wissen wir nicht. Vielleicht, weil sich sein Äußeres verändert hat oder weil ihr Blick in ihrer Trauer so gefangen war. So nach dem Motto, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Bleibt offen, warum sie ihn nicht erkennen. Und ich finde, die Stelle hat hier schon einen besonderen Humor, als sie Jesus, der hautnah bei den Geschehnissen dabei war, als sie ihm sagen, dass er wohl der Einzige ist, der von dem Ganzen nichts mitbekommen hat. Und es sprudelt geradezu aus ihnen hinaus, was sie erlebt haben. Alles, was sie bedrückt, worüber sie trauern, was sie verzweifeln lässt. Und Jesus hört ihnen erstmal ganz geduldig zu, als sie ihm die Geschichte erzählen, seine Geschichte. Er weiß, es tut gut, über die Dinge zu reden, die unseren Glauben erschüttern. Wie viele Christen bleiben allein mit ihren Zweifeln und Glaubensfragen, mit den Dingen, mit denen sie in ihrem Glauben und ihrer Jesus-Nachfolge hadern? Weil sie sich nicht trauen, darüber zu reden. Darf man als Christ zweifeln? Darf ich Fragen haben? Darf mein Glaube auch mal schwach und wackelig werden? Hoffentlich bekommt niemand mit, dass ich manchmal nicht gut glauben kann. Dass ich manchmal alles in Frage stelle. Was sollen die anderen in der Gemeinde denn dann von mir halten? Was hält Gott dann von mir? Ich glaube, so denken gar nicht mal so wenige Christen. Jesus denkt da anscheinend anders. Er weiß, wie gut es tun kann, einfach mal die ganzen Fragen und Zweifel, die Verzweiflung rauszulassen, jemandem davon zu erzählen. Und geduldig fragt er nach und hört zu. Bei Gesprächen mit Trauernden erlebt man oft, dass sie heraussprudeln mit ihren Erzählungen über die verstorbene Person, dass sie Erlebnisse erzählen, aber auch Fragen benennen, die offen geblieben sind oder die durch den Verlust des Menschen erst aufgekommen sind. Und auch dann, wenn man keine Antwort auf diese Fragen findet, tut es meistens gut, sie auszusprechen, sie herauszulassen aus dem eigenen Gedankenkarussell. Reden hilft, heißt der Slogan der christlichen Beratung Kiel. Jesus scheint das zu wissen. Anscheinend hat er auch mal eine Lebensberaterausbildung gemacht. Beim besten Lebensberater, den es gibt. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden Orte sind, an denen wir uns für die Sorgen, Fragen und Zweifel der anderen interessieren. An denen wir nachfragen und es aushalten, wenn Menschen so wie die Emmaus-Jünger alles in Frage stellen. Vor einigen Jahren ist eine Studie erschienen, die zu dem Schluss kam, unter anderem zu dem Schluss, dass ein Grund, warum Menschen ihren Glauben an Jesus verlieren, dass ein Grund dafür der ist, dass sie ihre Fragen nicht stellen durften. Dass diese Fragen nicht ausgehalten werden. Was bringt es denn, wenn Menschen schief angeschaut werden für ihre Zweifel und Fragen, für ihre manchmal verzweifelten Versuche, mit denen einen Umgang zu finden? Das bringt gar nichts. Aber wie oft passiert genau das in Gemeinden? Und wenn Menschen sich trauen, doch von ihren Zweifeln zu erzählen, dann ist es oft schon zu spät. Dann haben sie oft schon abgeschlossen mit ihrem Glauben, Jesus an den Nagel gehängt und dem Kreuz den Rücken zugedreht, weil ihre unausgesprochenen Fragen sie schon zu weit weggezogen haben von Gott. Jesus gibt diesen beiden Personen auf dem Weg nach Emmaus Raum für das, was ihnen den Glauben nimmt. Er nimmt sie ernst, er hört ihnen zu, er nimmt sich Zeit für sie und er gibt ihnen Antworten. Er übernimmt. Was, wenn der Anhalter übernimmt, der Titel des Gottesdienstes heute. Jesus geht auf die Fragen der beiden ein und gibt Antworten. Und zwar keine billigen, oberflächlichen Antworten, die mehr abschrecken als zu helfen. Sie fühlen sich ernst genommen von ihm. Sonst hätten sie ihn später nicht eingeladen, bei ihnen zu bleiben. Sie drängen ihn sogar nicht weiterzugehen. Sie wollen mehr von dem Gespräch mit ihm hören. Sie wollen mehr von Jesus hören. Und erst hinterher fällt ihnen auf, dass ihr Herz bewegt war, als sie Jesus zugehört hatten. Und irgendwann macht es dann Klick bei ihnen, wie aus heiterem Himmel. Komischerweise nicht in dem Moment, in dem Jesus eine besonders tolle Erklärung liefert. Er gibt kein besonders tolles theologisches Wort von sich in dem Moment, das ja ihnen den letzten Kick gibt. Kein Argument und keine Logik schenkt ihnen Erkenntnis, sondern beim Essen passiert das. In dem Moment, als Jesus Gott für das Essen dankt und ihre Teller füllt. Also ich als Pastor würde mich freuen, ich wünsche mir, dass meine Predigten Wirkung zeigen, dass meine Erklärungen und Anregungen euch, ihnen, anderen Menschen Jesus erkennen lassen. Aber ich muss mich wohl damit abfinden. Die Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott, die bewirkt viel mehr als alle Predigten. Jesu Erklärungen und Antworten, die waren sicher wichtig für die beiden. Aber das Entscheidende passiert in dem Moment, als sie Leben mit Jesus teilen. Da begegnet er ihnen wirklich und berührt ihr Herz, das schon vorher, als sie mit ihm unterwegs waren, angerührt war. Und im gleichen Moment verschwindet Jesus. Viele Christen wünschen sich ja, dass die Momente, in denen ihnen Gott auf besondere Weise begegnet und näher kommt, dass die nie aufhören. Besondere Momente mit Gott, ja, die sollen nicht schwächer werden. Wenn uns Bibellesen mal besonders leicht gefallen ist und wir den Eindruck hatten, ja, dass uns da was richtig angesprochen hat, dass wir was richtig mitnehmen konnten, dann sind wir doch enttäuscht, wenn es beim nächsten Mal nicht mehr so ist. Wenn wir ausnahmsweise mal aus einer Predigt etwas Wertvolles mitnehmen konnten und die Woche drauf dann wieder nur mühsam zuhören können, dann sind wir enttäuscht. Wenn wir bei einem Lied oder bei einer Lobpreiszeit den Eindruck hatten, dass wir eine ganz intensive Begegnung mit Gott hatten, dann soll das doch so weitergehen. Und tut es dann nicht, dann fragen wir uns, ob der Geist Gottes überhaupt noch wirkt bei mir oder in dieser Gemeinde. Dabei ist das, glaube ich, eine grundlegend falsche Erwartung. Die beiden Jünger, die konnten nur ganz kurz in diesem Moment dieser besonderen Gotteserkenntnis bleiben. Und sie sind nicht enttäuscht, als Jesus plötzlich verschwindet. Im Gegenteil, sie sind voll motiviert. Sie springen auf und laufen zurück nach Jerusalem, da wo sie ja gerade erst hergekommen sind. Sie gönnen sich keine Nachtauszeit, kein Ausschlafen nach der langen Wanderung und den anstrengenden Geschehnissen der letzten Tage. Sie brechen sofort auf, um von dem weiterzuerzählen, von ihrem besonderen Erlebnis mit Jesus. Davon, dass sie Antworten gefunden haben auf ihre Fragen. und dass ein Teil ihrer Fragen gar nicht mehr so wichtig ist, weil Jesus ihnen begegnet ist. Diese besondere Gottesbegegnung, die hat was in ihnen angestoßen, die hat sie motiviert. Der Anhalter, Jesus, hatte übernommen, das hatte ihnen gut getan, sie gestärkt und es hat sie motiviert, weiterzufahren oder weiterzulaufen, nicht sitzen zu bleiben und sich in den tollen Erfahrungen zu suhlen, sondern aufzubrechen, den Weg zu gehen, den Jesus für sie vorgesehen hatte. Und auf dem Weg begegnen sie anderen Christen, den 12 Jüngern und den anderen Nachfolgern Jesu, Menschen, die auch etwas mit Jesus erlebt haben. Und sie sind nicht enttäuscht, als ihnen die Jünger in Jerusalem erzählen, dass es nichts Neues für sie ist, dass Jesus auferstanden ist. Im Gegenteil, sie sind bestärkt und sie bestärken einander in ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit dem auferstandenen und lebendigen Jesus. Das ist ein Grund, warum wir am Anfang des Gottesdienstes diese Erlebtzeit machen, warum wir Raum geben, uns von unseren Erlebnissen mit Jesus zu erzählen, damit wir uns gegenseitig ermutigen damit, ermutigen in unserem Glauben, mit den tollen Erlebnissen mit Jesus, aber auch mit den schwierigen Erlebnissen. Wenn wir nach dem Predigttext weiterlesen, dann sehen wir, dass gleich im nächsten Moment Jesus bei den Jüngern auftaucht und ihnen seinen Frieden zuspricht. Ich glaube, das können wir auch heute noch erleben, wenn wir über Jesus reden, über unsere Erfahrungen mit ihm uns austauschen, auch über unsere Fragen an ihn, dann können das Momente sein, in denen er zu uns kommt und uns seinen Frieden schenkt. Er beantwortet dann nicht alle Fragen. Ich bin mir sicher, von diesen Fragen, da hatten auch die Jünger noch genügend. Aber er schenkt Ruhe, Sicherheit und Gewissheit. Shalom. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden Orte sind, an denen wir uns über unsere Fragen und Zweifel auch austauschen können. An denen wir uns das ganz natürlich trauen können. Ganz ohne Angst, dass uns jemand schief dafür anschaut oder verurteilt. Ich wünsche uns, dass wir den Mut dazu haben. Und ich wünsche uns, dass wir auch die Kraft und Gelassenheit haben, diese Fragen und Zweifel der anderen auszuhalten. Wir müssen nicht auf alles gleich eine schnelle Antwort haben. In unserem Text hat Jesus ja die Antworten gegeben, keine anderen Menschen. Und zwar nicht sofort, sondern zu dem Zeitpunkt, als er es für richtig hielt. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, ihm das Steuer zu übergeben. Er will uns dabei haben, wenn es darum geht, sein Reich zu bauen, aber das Entscheidende tut er, hat er schon immer getan. Lass uns immer wieder anhalten und ihm das Steuer überlassen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass er ja viel schneller und sicherer fährt als wir, sondern dass wir uns, wie die Emmaus-Jünger, anschließend motivieren lassen, loszugehen. Loszugehen an den Ort, an dem Jesus uns stellen will. Und dort zu unseren Erfahrungen mit ihm zu stehen. Und seien sie noch so verrückt wie die Erfahrung einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Wie die Emmaus-Jünger werden wir sehen, wir sind nicht die Einzigen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Anderen ist Jesus auch begegnet. Das wird uns ermutigen, weiter unterwegs zu sein mit Jesus an unserer Seite. Die Jahreslosung von diesem Jahr, die ermutigt uns auch. Die sagt uns zu, er ist ein Gott, der uns sieht. Er sieht dich in deiner konkreten Situation. Er weiß, was dich gerade freut und er weiß, was dich gerade belastet. Er weiß, was deinen Glauben niederdrückt und dich wegzieht von ihm. Er sieht dich und kennt dich. Und er wünscht sich, dass du wie die Emmaus-Jünger mit ihm ins Gespräch darüber kommst. Und Jesus sagt auch zu dir, halt an, mein Freund, halt an, meine Freundin. Komm, rutsch rüber. Lass mich die Strecke lieber fahren. Er kennt den Weg, auch wenn sein Fahrstil manchmal abenteuerlich ist. Aber er bringt dich gut ans Ziel. Und er will dir helfen, neu zu Kräften zu kommen, um dann, wie die Emmaus-Jünger, durchzustarten mit ihm. Amen.